Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zu unserer nächsten Folge des Endo-Podcasts. Ich bin heute zu Gast in unseren heiligen Hallen, nämlich der DGVS in der Hauptstadt, und freue mich sehr, Frau Diana Kühne besuchen zu dürfen, sozusagen Madame DGVS. Diana, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank.
Der Anlass des Gesprächs ist der Kongress der Zukunft. Das ist was mich auch beschäftigt. Ich mache ja viel online auf dem Campus, wo auch dieser Podcast ist. Und du hast ja auch eine spezifische Vorgeschichte mit einer zwangsweisen oder notfallmäßigen Umstellung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne. Da erinnere ich an den Frühling 2020, wo eigentlich die Zeichen darauf standen, es so zu machen wie immer. Wir haben ein Kongresszentrum, die Kongresspräsidenten haben ihr Programm geplant. Wir haben hier gewirbelt, alle eingeladen, und ja, dann ging das los, dass die ersten Kontaktbeschränkungen gemacht wurden, dass man festgestellt hat, gut, das dauert jetzt nicht nur 2 Monate, es dauert auch nicht nur 3 Monate. Auch die DGVS mit dem Vorstand hat sich natürlich gefragt, was machen wir jetzt mit unserem Kongress, vor allen Dingen auch mit den ganzen finanziellen Verpflichtungen, die ja damit einhergehen. Unsere Kongressagentur Interplan, die ja das Problem nicht nur mit uns, sondern mit allen anderen Kunden hatte, war da natürlich auch minütlich am Telefon. Und wir haben uns, das ist was heute ganz normal klingt, aber damals schon eine große Herausforderung war, uns überlegt, okay, wie kann man diesen Kongress in irgendeiner Art und Weise online darstellen? Wie gesagt, heute völlig normal. Man überlegt sich, okay, nehme ich Zoom, streame ich oder gehe ich doch zu GoToMeeting? Aber das war vor 2, 2,5 Jahren eher völlig neu für alle und auch für uns. Wir saßen alle im Homeoffice, also zumindest wir Hauptamtler, denn die Ehrenamtler waren ja trotzdem in den Kliniken, aber wir haben dann immer am Wochenende mit GoToMeeting Videokonferenzen gemacht und haben überlegt, wie man das alles hinkriegen könnte, und so ist die Idee von Best of DGVS geboren. Wir haben gleich gesagt, okay, wir müssen es, damit es gut wird, auch schlank halten. Das heißt, wir haben es auf die Gastroenterologie konzentriert, haben gesagt, nur sehr wenige Industrieangebote und auch nicht diesen Anspruch gehabt, okay, wir haben normalerweise 100, 120 Sitzungen in einem Präsenzkongress, das geht gar nicht, sondern wir wollen wirklich nur die Essentials machen, deswegen auch der Name Best of DGVS. Ja, und dann ging die Organisation los. Ich kann mich noch erinnern, dass als ich das Konzept im Vorstand vorgestellt hatte, da die eine Rückmeldung kam, ich glaube, du übernimmst dich und das kann man nicht hinkriegen, wenn man das alleine mit der Geschäftsstelle macht. Und da musste ich schon doll schlucken, weil ich dann natürlich vorher einige schlaflose Nächte hatte, ob ich das überhaupt so vorschlagen darf. Aber dann habe ich die Herausforderung angenommen und wir haben das ja tatsächlich in der Geschäftsstelle ohne eine Kongressagentur, ohne größeren Input, außer natürlich den technischen Input, gewuppt damals.
Das war schon eine sehr interessante Zeit, wenn was Neues kommt, wie die Leute da reagieren, jetzt ohne Namensnennung, aber ich verstehe so ein bisschen, dass die Idee doch wesentlich von dir mitgeboren wurde und wie ich dich so kenne, du gesagt hast, das machen wir jetzt einfach mal so, weil alles andere hat keinen Sinn. Es gibt dann nur noch die, die früh absagen oder die, die spät absagen, aber absagen mussten sie alle, die Präsenzveranstaltung. Was war denn das für eine Stimmung?
Ja, es war in der Tat so, ich meine, das ist ja in einem Verband immer so, ist nie einer alleine, sondern das Tolle ist ja, dass man sich eben abstimmt und dann hat jeder noch die Idee und jeder auch wieder die Bedenken und so weiter und dann im Endeffekt kommt dann halt das Optimale raus. Aber ich glaube schon, dass wenn ich da jetzt mich nicht hingestellt hätte und gesagt hat, wir machen das schon, hätte es gar nichts gegeben. Das denke ich schon, weil letztendlich lag ja auch die Hauptarbeit auch einfach dann in der Geschäftsstelle und da ist es schon so, dass ich das dann halt ja alles verantworte und auch wuppen muss natürlich.
Was ja auch interessant ist, man hat ja versucht, sowohl bei der Industrieausstellung auch als sonst bei der Orga, hat gedacht, um Gottes Willen, das ist genauso wie in Präsenz. Aber eigentlich ist es das nicht so, dass hinterher ist man immer schlauer, aber dass man sagen kann, das kann eine Geschäftsstelle, wenn sie gut aufgestellt ist und die Leute engagiert sind, eigentlich wuppen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen dieser Tarn, den mussten wir uns allen ziehen. Wir haben noch ganz oft viel zu analog gedacht. Ja, wir haben gedacht, okay, man fängt morgens an und hört abends auf. Man darf nicht zu viel parallel machen, weil die müssen sich ja irgendwas aussuchen. Ja klar, im Analogen schon, aber im Digitalen kann man alles andere ja hinterher nochmal schauen. die Industriesymposien, die wir organisiert haben, da war es auch genauso. Klar konnten die ja irgendjemand anfragen, der hatte ja gar keinen Aufwand, irgendwo hinzukommen, weil ja eben alles online war. Also dieses Umdenken, dass ein digitaler Kongress kein Präsenzkongress im Internet ist, also das hat eine Zeit lang gedauert, ehe wir das alle verstanden haben. Und da ist unser Lernprozess auch immer noch nicht vorbei.
Ja, das stimmt. Also ein Punkt ist natürlich, eigentlich gab es immer schon zu viele Parallelsitzungen wahrscheinlich. Und online geht es dann gar nicht mehr. Das ist vielleicht heilsam. Was ich auch beobachtet habe, was höchst interessant war, gerade wo du sagst Industrie. Man hat ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, aufgehört, jetzt versucht, eine Industrieausstellung ins Netz zu pressen. Und dann war da eine virtuelle Industrieausstellung und die Herren und Damen der Industrie standen dann da und niemand kam.
Also das haben wir auch beobachtet und muss schon sagen, wenn man dann die ganzen Renderings sieht, ne, von so einer 3D-Halle und dann kann man sich da nach rechts und nach links bewegen und da steht dann Ansprechpartner. Das ist natürlich, wenn man so ein bisschen technikaffin ist oder designaffin, ist das schon mal cool. Aber bei Tage betrachtet ist es nicht das, was die Teilnehmer wollen, sondern da geht es ja wirklich um Basic-Informationen. Da geht es ja gerade darum, ich will nicht ewig rumsuchen, sondern ich will sofort zu der Stelle, wo ich eigentlich hin möchte. Und wir hatten uns dann, also natürlich auch aus Kostengründen, weil da sind ja auch Wahnsinnssummen aufgerufen worden für so eine virtuelle Industrieausstellung, dann auch recht schnell dazu entschieden, das Ganze zu lassen und nur Industriesymposien zu machen und auch die halt nur sehr eingeschränkt, da gab es halt so wir haben ja einen großen Förderkreis und die hatten ja alle erwartet, dass sie sich engagieren können. Da gab es dann auch schon so die eine oder andere Enttäuschung, aber wir haben halt auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier Best of, das sind 20, 30 Sitzungen, da können wir nicht 20, 30 Industriesymposien machen. Wir wollen ja immer noch digifest bleiben.
Genau, guter Punkt. So dass, sagen wir mal, in der wirklichen Welt ist es ja so, da ist eine Ausstellung und dann gibt es gerade nichts, was einen interessiert und dann bleibt man da hängen. Das ist online natürlich, die Online-Welt ist ja eine völlig andere. Da bleibt man vielleicht auch hängen, aber das muss man anders anstellen. Aber ihr wolltet dann natürlich nicht so weit gehen, weil die Leute vielleicht verärgert werden, Anzeigen aufpoppen zu lassen und eben versuchen, die Leute auch abzufangen auf dem Weg von einem Online-Seminar zum anderen, oder?
Ich fürchte, das würden wir erst machen, wenn wir es wirklich müssen. Also wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn du gerade schon von Urgesteinen und so weiter geredet hast, dann erinnerst du dich ja vielleicht auch an die eine Mitgliederversammlung, wo dem Einhalt geboten wurde. Das ging, glaube ich, um die Lanyards oder um die Teilnahmeschilder, dass halt überall da, wo ein Industrielogo hinpasst, da auch was reingebeppt hat. Und das versuchen wir auch umzusetzen. Und genauso ist es auch bei den Online-Angeboten. Das schreckt ja nur ab, wenn man permanent da beballert wird mit sowas.
Ja, das war immer eine schwierige Balance, das ist ja nicht neu.
Ja.
Und muss online neu gemischt werden. Ja, das ist wirklich interessant. Jetzt haben wir uns so weit durchgewurschtelt. Im Moment ist ja ein Hybridformat. Also man hofft ja, dass man sich im Herbst, in Hamburg übrigens, sich wieder treffen kann. Aber die erste Hälfte ist virtuell. Ist das was bleiben wird?
Genau, das haben wir ja im letzten Jahr auch. Da sind wir auch, glaube ich, einen eigenen Weg gegangen. Denn die meisten Kongresse haben es so gemacht, dass das, was in Präsenz gezeigt wurde, parallel aufgezeichnet wurde und halt in die Welt gestreamt wurde. UIG, glaube ich, ein Beispiel jetzt. Die DGIM wird es auch in diesem Jahr so machen. Die wird das halt hundertprozentig hybrid gestalten. Ja, wir sind den Weg gegangen, dass wir gedacht haben, entweder oder. Also, weil es sind zwei schöne Welten, aber wenn man die miteinander verbindet, dann kann nicht das Beste aus beiden Welten rauskommen. Und wir wollten uns halt beim Online-Programm so drauf konzentrieren, dass es halt zugeschnitten ist auf denjenigen, der halt vorm Rechner sitzt. Das heißt, der kriegt Information, Information, Information und alles das, was Kontroversen bietet, wo Diskussionen nötig sind, dass das halt schwerpunktmäßig in Präsenz abgebildet wird. Und deswegen haben wir den Kongress zweigeteilt. Also erst online und dann Präsenz. Und genau so werden wir das in diesem Jahr auch wieder machen.
Das ist ja auch ein Punkt, den ich interessiert beobachte. Was ist denn eigentlich Hybrid? Also entweder ist das eine Format, was halt zufällig übertragen wird oder keine Ahnung. Aber offenbar habt ihr euch da eigentlich ein Hybrid in der Form. Gibt es eigentlich nicht?
Ich muss gestehen, dass ich auch wann immer ich es schaffe, das Wort Hybrid aus allen Mailings und so weiter rauslasse, weil ich genau auch finde, dass das gar nicht definiert ist. Heißt das jetzt gleichzeitig oder heißt es nicht eigentlich auch entweder das eine oder das andere? Also von daher, ich habe so mit diesem Namen Hybrid auch so meine Schwierigkeiten und versuche das immer zu vermeiden.
Das höre ich gerne. Es geht ja um die Großen. Also ich glaube, kleine fokussierte Veranstaltungen werden ihren Platz im Online-Leben finden und da auch bleiben. Aber Es fragen sich natürlich die Großen, was machen wir? Und die Großen leben natürlich auch vom Kongress, alle weltweit in allen Fachrichtungen. Da muss man Geld verdienen für die anderen Aktivitäten. Tauscht ihr euch da aus mit der DGIM oder der UEG? Oder?
Also ich sag mal, die internationalen Kongresse, die sind ja, das ist ja eine andere Nummer als das, was wir machen.
Wir sind immerhin Dach, wie man so schön sagt, ja. Deutschland, Österreich, Schweiz. Also
ja, die haben ja schon eine weltweite Zielgruppe, wir haben eine deutschlandweite Zielgruppe. Da hat man schon wieder unterschiedliche, sag ich mal, Gegebenheiten, was so Anreisen angeht und so weiter. Natürlich gucken wir uns das immer ganz genau an. Und gerade bei der OEG, da kann man ganz oft nur neidisch sein, was die für coole Sachen auf die Beine stellen. Ist natürlich auch ein entsprechender Etat dahinter, der jetzt bei uns nicht zur Verfügung steht. Also von daher ist das so mit dieser Vergleichbarkeit immer so ein bisschen eingeschränkt.
Habe ich auch gehört. Aber wie misst man das jetzt? Also ich meine, bei einem Präsenzkongress gibt es Teilnehmer und die Industrie, die steht da und zählt auch mit natürlich. Aber online, sind die Teilnehmer genauso viel wert online oder wie wird da reagiert?
Ja, das ist die interessante Frage, genau, nach den messbaren Größen. Wir haben uns da auch auf die technischen Basics zurückgezogen und haben gesagt, okay, jeder, der signifikant eingeloggt war, aber natürlich sieht man nicht, ob der dann zwischendurch einkaufen geht und nur vergisst, seinen Rechner auszumachen oder sich sonst wie irgendwie nur berieseln lässt, dann kennst du das Argument dagegen natürlich auch. Auf dem Kongress weiß man das auch nicht. Der geht einmal durch den Eingang durch und kann auch die ganze Zeit irgendwo Kaffee trinken, seinen Tag verbringen. Wir sehen das so bei unserem, jetzt nicht unbedingt bei den Kongressen, aber bei unseren Seminaren, die wir ja auch sehr, sehr viel online machen, da messen wir das so ein bisschen an der Anzahl der Fragen, die gestellt werden. Weil man da ja dann schon sieht, welche Resonanz es gibt, wer so alles da ist.
Im Chat.
Im oder Chat, genau.
Je nachdem, wie das Format ist, ob man mitdiskutieren kann.
Ja. Ah, ja. Aber das ist bei Kongressen so ein bisschen schwierig, das so zu übertragen.
Dazu muss man natürlich auch Zeit zur Verfügung stellen im Online-Programm. Es wird auch manchmal vergessen, dass die Leute auch diskutieren können. Und wie im wirklichen Leben dauert es halt manchmal, bis eine Frage kommt und dann kommt noch eine und plötzlich kommt es in Gang. Ja, ja, sehr interessant alles. Wenn man jetzt wieder frei wählen kann. Es gibt ja, glaube ich, so eine sehr lautstarke Gruppe, die sagt, dass die Menschen in dem Bereich nichts lieber wollen als Präsenzkongresse. Also fast schon lieber als auf Urlaub fahren und überhaupt, das ist also das größte menschliche Verlangen ist der Präsenzkongress. Aber es gibt auch eine starke, weiß nicht, Minderheit, die sitzt gern zu Hause und guckt sich das an, wann sie will. Wir gehen mal davon aus, irgendwann ist Covid weg. Was ist denn, das ist ja unser Thema eigentlich, der Kongress der Zukunft, so ein oberer Mittelklasse-Kongress, national, aber dafür sehr groß.
Ich bin natürlich nicht objektiv, wenn ich das jetzt so sage.
Ich bitte
aber
darum,
ich denke,
nicht objektiv zu sagen.
Ich denke, das Gute wird sich durchsetzen und das, was zum Kernbereich gehört, wird sich durchsetzen. Ich sehe das bei uns, wenn wir haben ein ziemlich großes Fortbildungsgeschäft oder ein relativ großes Fortbildungsgeschäft, dass die Themenbereiche, die jetzt nicht zum Kernbereich der Gastroenterologie gehören, dass die dadurch, dass wir die jetzt online anbieten, einen Wahnsinnsboom haben. So viele hätten sich nie für Präsenzseminare angemeldet.
Nicht Kernbereiche, ist das Ernährung oder so?
Zum Beispiel. Es läuft gerade parallel, das Ernährungsseminar. Ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße.
Ja, wir können uns sonst hinterher wieder rausschneiden.
Ja, bitte. Ich bitte darum.
Wenn das sein sollte. Aber ja, ja, das heißt, man gewinnt eigentlich neue Zielgruppen.
Man gewinnt neue Zielgruppen dazu. Und das ist, wenn man jetzt den Kongress darauf ausrichtet, dass man neue Zielgruppen erreichen will, das ist wahrscheinlich schwierig, denn da ist jetzt die Hürde einfach größer geworden, sich auf den Weg zu machen. Aber unser Geschäft ist ja nicht, wir wollen ja keine neuen Zielgruppen, sondern wir wollen unsere riesengroße Zielgruppe, die wir ja kennen und die uns kennt, ja einfach nur glücklich und zufrieden machen.
Besser bedienen.
Besser bedienen, genau.
Sozusagen. Und ist das dann auf eine bestimmte Zeit beschränkt oder das könnte man auch strecken? Warum ist das alles in der Woche?
Warum ist das alles in der Woche? Das ist eine gute Frage. Ja, weil wir vielleicht noch zu analog denken und sagen, okay, wir wollen die viszeralmedizinische Woche, das heißt Montag und Dienstag muss online sein. Das kann man nicht zwei Wochen vorher machen und auch der Postgraduiertenkurs der DGVS muss zum Kongress sein.
Gut, ich höre zwischen den Zeilen, dass die Diskussion da wahrscheinlich weitergeht.
Absolut.
Ein Punkt ist ja, oder es gibt vielleicht noch zwei Punkte. Das eine ist natürlich das Schöne an einem Kongress ist der menschliche Austausch. Jetzt ist natürlich in den letzten Jahren viel passiert, das möglichst nicht zuzulassen. Es ist das Reizwort Compliance. Also die Teilnehmer sollen möglichst, außer sie zahlen selber, in schlechten Hotels untergebracht werden. Zum Essen darf es auch nichts Ordentliches geben, keine Musik. Also es muss richtig kalvinistisch ungemütlich sein. Gibt es da bei der Industrie, da versteht ja auch jeder was anders dafür, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, gibt es da vielleicht auch mal ein Umdenken, dass man sagt, wenn man sich schon trifft, dann soll man es doch bitte schön so nett machen, dass die Leute sich auch wohlfühlen, wenn sie sich austauschen wollen. Und ihr Wissen gibt's halt online, aber diskutiert wird dann in netter Umgebung. Ist da was zu erkennen?
Ja, ich glaube, die würden gerne, aber die trauen sich nicht, sondern das sind ja die externen Vorgaben, wo wir auch immer bis in jede mögliche Grauzone reingehen. Und wir jetzt zum Beispiel, wenn sich unsere Jugas treffen, also ich meine, klar gibt's da einen DJ, ja. Ist gar keine Frage.
Der natürlich hoffentlich die Leitlinien vorliest.
Vorrappt. Das ist unser neues Format, da können wir gerne auch nochmal einen Podcast drüber machen.
Okay, ich verstehe. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass man das wieder ein bisschen einfangen muss. Es müssen ja nicht sonst irgendwelche Darbietungen sein, aber ein bisschen nett soll es doch vielleicht sein dürfen, wenn die Leute kommen sollen.
Ja, wobei ich, also wenn ich jetzt so an den ganzen Austausch, den man jetzt so direkt immer on site hat, denke, oder auch an die Get-Together, da wirkte das nicht so, als wenn einer jetzt deswegen eher gegangen ist, weil es kein DJ gab oder weil es keine Party gab. Also letztendlich dadurch, dass man ja auch, das ist ja überall so, sehr auf jedem Kongress so. Das heißt, es ist normal, man bekommt als Teilnehmer das Normale und lässt sich dann nicht davon abhalten, den einen oder anderen netten Plausch zu halten.
Ja, das ist doch gut. Aber trotzdem kann ich mich jetzt an allzu karge DGVS-Kongresse auch wieder nicht erinnern. Insofern. Die letzte Frage ist, wie es weitergeht. Das Publikum ändert sich ja auch. Hast du da eine Voraussage in 5 Jahren? Also die Jugend wird ja vielfach beschworen, was die alles will oder nicht.
Das ist in der Tat sehr spannend. Was wir in diesem Jahr machen, ist ein Next-Gen-Tag, Next Generation. Und zwar, wir haben ja unsere Jugas, die jungen Gastroenterologen, und die DGAV hat sowas auch, junge Chirurgie. Und die beiden haben den Mittwoch bekommen, um den für ihre Leute zu gestalten, was sie möchten. Und das ist total spannend. Ich begleite das natürlich auch eng. Da gibt es keinen Frontalvortrag und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion darüber, dass die Vorsitze genderparitätisch besetzt sind. Das ist echt total erfrischend, wie da so an so eine Planung auch rangegeben wird. Da gibt es halt einen offenen Stammtisch, da kann jeder seine Wünsche einbringen, dann wird das nochmal kategorisiert, dann wird das nochmal mit 80 Leuten abgestimmt und ja. Dann entsteht da ein Programm, wo natürlich auch, sage ich mal, Expertinnen und Experten mit dabei sind, aber ein guter Mix aus Jungen und auch mal so ein ganz anderes Format angegangen wird. Und also das finde ich extrem spannend, wie das ankommt, weil wir natürlich auch immer auf der Suche sind, unser normales Kongressprogramm noch mehr aufzuhübschen oder auch zu modernisieren.
Das ist jetzt Präsenz.
Das ist allerdings in Präsenz, ja.
Ja. Okay, aber das ist ja ganz beruhigend zu hören, dass sich Hierarchien einfach von selber so ein bisschen auflösen. Und man gar nicht groß nachdenken muss. Das macht ja Mut und ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, ein guter Schluss für diesen wunderbaren Podcast. Wir werden mal sehen, was online kommt. So ganz genau wissen wir es nicht, aber ich verstehe dich. Das wird ein fester Bestandteil der DGVS-Fortbildung bleiben, ob jetzt notwendig zur Woche gehörend oder nicht.
Das zeigen einfach die Erfolgszahlen, die wir haben. Und das zeigen auch die Rückmeldungen zum Beispiel letztens von einer jungen Mutter, die gesagt hat, ja toll, ich kann auch während meiner Elternzeit Fortbildung machen, wenn die nur irgendwo in Berlin oder sonst wo wäre, dann ginge das nicht. Also ich denke schon, das sind zwei gute Welten, die man unterschiedlich bedienen sollte mit unterschiedlichen Themen und also zumindest solange das der Vorstand mitmacht, ich bin dabei, das weiterzuentwickeln.
Also da bin ich mir ganz sicher, dass, sagen wir mal, unter deiner umsichtigen Anleitung, will ich jetzt nicht sagen, aber Empfehlungspolitik, das wunderbar weitergeht. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen schönen Podcast, meine Damen und Herren. Wir haben viel gelernt, wie es weitergehen wird. Ich glaube eigentlich, dass das fast alles eintreten wird. Und dir herzlichen Dank. Das nächste Mal denken wir uns ein anderes Thema aus. Da arbeiten wir dran. Ich und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Schreiben Sie uns bitte Ihre Kommentare, was Sie für Themen haben wollen, was wir anders machen sollen, was Ihnen am Herzen liegt. Wir sind zu hören auf den üblichen Medien, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und in 14 Tagen geht's weiter mit Alexandra Kästner, einer jungen Kollegin aus Würzburg, die uns die Perspektive der Ausbildung aus der Sicht von jemand schildert, der gerade angefangen hat, in der Gastroenterologie sich weiterzuentwickeln.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.